Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Nach all dem ganzen Nicht-Gefeiere und dem Nicht-Raketen-Abgefeuere habe ich was für euch. Denn 2021 darf man wieder ballern und wir schießen heute wieder eine neue Folge raus. Und mit mir meine ich natürlich Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Dommel, ganz ruhig. Bin schon richtig nervös. Denn ich sehe einen tanzenden, gut aussehenden, gut ins neue Jahr gestarteten Dani auf meinem Bildschirm. Grüß dich!
Hallo Domme, und bist du dir sicher? Darf man jetzt 2021 wieder ballern? Das heißt, ich dürfte mir Feuerwerksraketen kaufen?
Ja, jetzt kriegst du ja eh nicht.
Ja, Lidl wird schon irgendwann wieder Sonderangebote haben. Ja, leider nicht. Nichtsdestotrotz, gutes Neujahr gestartet.
Ja, also ich bin sehr frisch reingestartet erstmal. Wir haben gesagt, wir feiern Silvester richtig fucked up und haben dann halt auch mit Dosensekt angestoßen, weil wir gesagt haben, da braucht man sich nicht mehr für schick machen, um das Jahr irgendwie zu Ende zu bringen. Und da haben wir es genauso fucked up beendet und hatten dann noch so einen Netflix-Marathon. Du auch gut reingestartet.
Ja, ein bisschen edler. Ich habe Pizza gemacht.
Oh.
Schön selbst Pizza gemacht und damit ins neue Jahr gestartet. Ich habe mir dann doch die Sektflasche gegönnt. Allein. Aber ja, nichtsdestotrotz, so den Umständen entsprechen, recht gutes neue Jahr gestartet. Und dann halt auch erstmal hier schön 2 Wochen Podcast-Urlaub gemacht, oder?
Ja, haben wir mal richtig schön die Füße hochgelegt. Wir können es jetzt ja sagen im Nachhinein, an sich war es schon geplant, aber bei dir kam auf einmal dein Prof dazwischen und hat gesagt, nee, ich finde Faktlos blöd, deshalb darfst du jetzt eine Hausarbeit machen. Und ich war halt down under.
Ja, nee, war ganz lustig. Also Abgabe von dem Präsentationstermin war schon und ich habe mich eigentlich ganz entspannt für den morgigen oder für den heutigen 15.01. eingetragen und habe dann letzte Woche Donnerstag eben so um 18 Uhr die E-Mail bekommen, yo, du bist übrigens morgen dran, und ich wusste nicht warum, aber letztendlich ging alles gut und Faktlos musste zwar darunter leiden, aber letztendlich sind wir ja wieder da und es war wunderschön und es ist viel passiert und wir haben ganz, ganz viel zu quatschen nach der doch etwas zu lang Winterpause. Man hat voll vergessen, dass man irgendwie den Donnerstag dann doch aufnehmen muss. Aber jetzt, wo wir das wieder machen, bin ich ultra glücklich.
Ja, wieder richtig schnell eingegroovt, ne? Wie ein guter Schlagzeuger.
Als wären wir nie weg gewesen.
Als waren wir immer schon da. Und ja. Wer noch nicht schon immer da war, nee, halt, jetzt machen wir es mal anders. Dani, gibt's einen Fußballer zur Folge?
Wir sind in Episode 70, ne? Und
oder 71?
Nee, es ist die 70. Episode.
Erst 70?
Es ist 70, ja, weil ich habe Seidels Beste jetzt nicht als Episode gezählt.
Ah, okay.
Deswegen habe ich mir gedacht, wir könnten Robinho nehmen, der in seiner Zeit beim AC Mailand die Nummer 70 getragen hat. Allerdings, boah, der Typ, der sitzt halt auch im Knast jetzt gerade, ne? Also er würde in Italien im Knast sitzen und eigentlich will ich dem nicht so wirklich die Plattform bieten, deswegen habe ich mich entschieden für Callum Hudson-Odoi, der, als er aus der Jugend kam, die 70 mal bei Chelsea getragen hat.
Auch nicht schlecht.
Ja, Shoutouts gehen raus an Callum Hudson-Odoi, an dem die Bayern ja gescheitert sind in den Verhandlungen.
Ich habe eine bessere.
Na gut.
Es gibt mittlerweile auch wieder einen deutschen Didier Drogba und der heißt Hauke Wahl. Bäm!
Ah, oder Finn Bartels, könnte es halt dann auch sein.
Ich dachte mir halt wegen Kopfballtor, es war im Endeffekt die Schulter, aber weißt du, 90.
Ich dachte mir wegen entscheidender Elfmeter getroffen und Manuel Neuer verladen.
Ja gut, das macht natürlich auch Sinn. Ich habe auf Twitter habe ich deutsche Drogba gesehen und da dachte ich mir, der bietet sich jetzt an als Überleitung.
Shoutouts gehen raus an Hauke Wahl, ehemaliger Heidenheimer. Man wird nicht müde, es zu sagen, so ein bisschen bisschen stolz. Nee, Spaß. Ja, die Sensation ist perfekt. Es ist passiert. Und die Bayern fliegen raus gegen, so wie ganz viele Leute gesagt haben, Holstein Kiel. Und ich denke mir, komm, es klingt doch schon doof, deswegen sag's nicht.
Denk dir das zweite L einfach dazu.
Ja, es ist wirklich so. Ey, Holstein Kiel, so. Wie hohl kann man sein, um das so aussprechen zu können?
Die Frage ist, wie spricht man das im hohen Norden aus?
Im hohlen Norden?
Glückwunsch, der erste Gag des Jahres gehört dir.
Nicht, dass noch Leute Kiel sagen oder so.
Holstein Kiel. Das könnte doch so ein Wasser sein.
Aus der Kiel-Quelle.
Aus der Kielle.
It won't stop, it won't stop.
Hast du ja, es gesehen?
Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen, weil ich war einer von den Menschen, die sich sagten, ja, wofür anschauen?
Boah.
Bringt doch eh nichts.
Ich hatte Glück, also ich habe mich zur Premier League quasi kurz ins Bett reingelegt und wollte so ein Powernap machen. Um 18:30 ungefähr. Und wir haben 22 Uhr aufgewacht, also pünktlich zur zweiten Hälfte. Nur kurz, ja, ich glaube, zur Halbzeit bin ich aufgewacht, dann habe ich mir kurz noch mal einen Kaffee gemacht. Und dann habe ich es halt doch noch angeguckt. Erstmal nur auf dem Tablet und habe nebenzu ein bisschen FIFA gespielt und war in der Party mit Nando. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Und ja, dann auf einmal kam dieser Kopfball und dann dachte ich mir, okay, what am I witnessing? Und dann zum Elfmeterschießen, da wurde dann die PlayStation ausgemacht. Und da ging es natürlich wieder ohne Verzögerung direkt aufs Live-Bild. Und muss schon sagen, Hut ab. Also selten auch so viele, also die Witterungsbedingungen, ich denke mal, die Highlights wirst du ja auf jeden Fall gesehen haben.
Ja, ja, ich hab auch die komplette zweite Halbzeit im Real Life gesehen.
Also. Ja, also dann weißt du ja Bescheid über die Witterungsverhältnisse in Kiel und dann
in Kiel
und dann rutscht keiner bei Holstein aus und alle schießen eigentlich halt wirklich bis auf Roca echt souveräne und gute Elfmeter.
Ja, man muss aber auch sagen, der von Roca war gar nicht so kacke geschossen. Also klar, wenn der Torwart den, ja, okay.
Halb hoch halt, da sind wir wieder beim Thema. Wenn ja, du den ins andere Eck schießt, dann heißt es, oh, hat er den ausgeguckt, gekonnt, ja, jetzt, verladen.
Jetzt überleg dir bei dem Elfmeter von Lee. Der legt ihn ja nur in die Mitte. Wenn Neuer da stehen bleibt oder irgendwas anderes macht, dann denkst du dir, Alter, was war das bitte für ein scheiß Elfmeter?
Dann,
aber es ist halt letztendlich immer dieses Verladen so. Aber du hast schon gemerkt, die Bayern sind so ein bisschen geschwommen, auch schon im Elfmeterschießen. Also ich habe selten einen Robert Lewandowski gesehen, der so unsouverän einen Elfmeter geschossen hat.
Ja, im Endeffekt war halt wieder so dieses Klassische. Wir haben es ja auch schon mal zu sehen bekommen. Wenn die Bayern erstmal nur mit der B11 auftreten, dann hast du schon Chancen. Oder mit so einer.
Aber findest du, das war die B11?
Ja gut, wenn du halt von der Bank auf einmal noch einen Lewandowski, einen Pavard und wen haben sie noch gebracht? Also ist dann, frage ich mich schon
ja,
auch
ja, aber
so.
Letztendlich würde ich bei den Bayern sagen, wenn B11 so, dann steht Zirkzee auf dem Feld.
Ja, stimmt auch wieder.
Weil letztendlich...
Dann sagen wir eine A-.
A-. Letztendlich war halt deine Dreierreihe vorne drin trotzdem Sané, Müller und Gnabry. So, und das jedem davon würde ich den Stammplatz beim FC Bayern zusprechen. Gut, Musiala ist ein Ding, der spielt trotzdem viel Bundesliga. Dann Tolisso und Kimmich auf der 6. Also, gleiches Ding. Da hast du eigentlich auch deine Hauptspieler, sage ich jetzt mal. Und in der Verteidigung war es nur Saar, der eigentlich kein Stammspieler ist. Ansonsten Süle, Hernandez und Davies.
Stammspieler so wie Benzema. Zade Benzema. Ja, man muss schon sagen, hast du Twitter? Hast du den Second Screen quasi benutzt?
Nee, wieso? Also ich habe das Spiel ja nicht live gesehen, sondern im Real Life, deswegen habe ich Twitter dazwischen nicht gelesen. Aber was, erzähl mir Twitter-Gold.
Also zum einen legendäre Memes, nachdem Müller die Großchance zum 2-0 hat liegen lassen, als er freistehend übers Tor schießt und dann den Kopf ja auf den Boden haut und dann quasi durch seine Beine durchguckt. da gab es dann mein Favorite, das Kommentar dazu, Verlierer kriegt Arschbolzen.
Stark, stark.
Und sehr viele Screenshots, die gerepostet worden sind, so nach dem Motto, also wenn der Flick heute mit der A11 antritt, dann weiß ich auch nicht weiter, was mit dem verkehrt ist. Und also man hat gemerkt so ein bisschen, dass die Bayern halt einfach auch die Fans schon davon ausgegangen sind, es wird so ein 8-0.
Ja.
Aber Finn Bartels macht es halt schon auch abgewichst.
Stark, stark. Letztes Jahr hätte ich echt gedacht, Finn Bartels geht nach Kiel, um seine Karriere dort zu beenden, um da irgendwie noch so ein entspanntes Jahr zu haben. Aber jetzt siehst du den in der Liga, Kiel steht auf Platz 3, spielt eine richtig geile Runde, spielt schön Fußball, jetzt trotzdem mit 2 sieglosen Spielen in Folge. Trotzdem spielt er da eine überragende Rolle, also ist er Kiels wichtigster Mann mit Jason Lee zusammen, das muss man einfach so sagen. Ähnliches dann gestern, da hat er mit all seiner Erfahrung irgendwie den Kielern so ein bisschen einfach auch die Ruhe genommen. Ich fand es auch einfach ganz bezeichnend, dass Ole Werner gesagt hat, so hey, der hat die Erfahrung und wenn es drauf ankommt, vertraue ich dem, deswegen wird er den letzten Elfmeter schießen. Das fand ich ja so interessant bei den Bayern, dass du quasi, eigentlich setzt du ja deine besten Schützen eher ans Ende. Also ein Cristiano Ronaldo hat ja nicht umsonst immer den letzten Elfmeter im Champions-League-Finale geschossen, einfach weil er der sicherste ist. Und dass dann die Bayern tatsächlich anfangen, mit Lewandowski und Müller ihre Elfmeter zu schießen, zeigt schon so ein bisschen, wie ich finde, die Unsicherheit, dass die Bayern halt quasi erstmal von diesem Schock 90 plus 5 irgendwie so ein bisschen runterkommen wollten und die Kieler dadurch irgendwie am Anfang ja beeindrucken wollten. Das hat einfach gar nicht geklappt.
Null. Dann Kiel mindestens doppelt so cool zurückgeantwortet, auch mit den ersten Schützen. Und wie du schon gesagt hast, gerade der letzte Elfmeter so ein bisschen bezeichnend, eigentlich ja gar nicht so schlecht geschossen, aber wie gesagt, wenn du die Sensation willst, dann brauchst du auch einen funktionierenden Keeper.
Voll, also aber Gelios hatte tatsächlich gar nicht so viel zu tun.
Naja, aber also der Schuss von Musiala, den er dann noch an Außenpfosten lenkt, noch
der war stark.
In der zweiten Hälfte.
Ja, ja.
Also das Ding hatte ich eigentlich schon drin gesehen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, und dann steht es 3-1 und dann ist alles gut. Aber lass mal so ein bisschen von Anfang bis ans Ende gehen. Trikots von den Bayern, schon nice.
Ja, waren okay.
Dieses handgeschriebene fand ich schon killer.
Nee, muss zugeben, ich fand es am Anfang, als vorgestellt wurde, wurde ja schon irgendwann so mittendrin mal gesagt, das ist so das Sondertrikot. Da fand ich es irgendwie auf dem Bildschirm geiler, wie im Endeffekt jetzt auf dem Rasen.
Okay,
mit den weißen Punkten dann noch so mit auf der Hose drauf, sah irgendwie, ja, dunno.
Ja, das ist, wenn man, kennst du das, wenn die Tinte beim Füller leer ist und dann schüttelt man noch so ein bisschen? Mhm. Wahrscheinlich ist das passiert.
Oder es gab vielleicht doch Pommes Mayo.
Pommes Schranke mal anders. Aber ja, letztendlich, hast du mitbekommen, die Bayern sind zum dritten Mal in diesem Trikot rausgeflogen.
Echt?
Mhm. Habe ich irgendwie eine Statistik gelesen. Also das ist ja quasi nachempfunden im alten Trikot damals. Und in diesem Originaltrikot sind sie schon zweimal aus dem Pokal geflogen. Und jetzt das dritte Mal.
Ja gut, aber schon wieder nach 20 Jahren quasi wieder mal in Zweitrunden aus. Und damals war es Magdeburg, auch im Elfmeterschießen.
Damals war es Magdeburg, genau. Komische Sache irgendwie. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass wir erst in der zweiten Runde sind, to be honest. Aber irgendwie... Ja, ich bin, also jetzt wird es ja erst richtig geil, was der Pokal betrifft und ich freue mich da unfassbar drauf. Aber ansonsten, ja, die Bayern kommen rein, machen das Tor von Gnabry und ich habe ja am Anfang die Zusammenfassung von der offiziellen DFB-YouTube-Seite geschaut und no shit, in der Zusammenfassung von der YouTube-Ding vom DFB wurde nicht einmal eine Sekunde erwähnt, dass das erste Tor so ungefähr 4 Meter abseits war. Das wurde dann nicht mal gesagt.
Also da fand ich auch, also bei Sky in der Zusammenfassung kam es ja zum Glück. Aber ich muss dann auch sagen, dass der DFB will, glaube ich, auch einfach, dass diese Diskussion um VAR endlich eingestellt wird und man das akzeptiert, dass es ihn gibt und dass es ihn braucht. Weil ich habe das Gefühl, die Schiedsrichter ohne VAR wie mit Blindenstock.
Ja, wahrscheinlich. Aber das muss man sehen. Sorry,
ja, wollte gerade sagen, wirklich... also der Linienrichter hat freie Sicht.
Also da kannst du mir nicht sagen mit, ja, im Zweifel für den Stürmer, so das sind 3 Fußlängen.
Ich finde auch, und vor allem freie Sicht, das ist für mich das Totschlagargument.
Das Mordschlag.
Also ja, Dusel dann. An sich so macht es ja dann Gelios gar nicht so verkehrt, weil der denkt ja auch damit, ja okay, Gnabry steht ja im Abseits.
Ja, letztendlich kann er da nicht arg viel anders machen, er wehrt den Ball zur Seite ab, also klar sollte er versuchen, den Ball irgendwie um das Tor rum, aber er stand quasi so weit vorm Tor, dass er nicht arg viel anders abwehren konnte. Nichtsdestotrotz, ganz klar, den muss man sehen, dass das Gnabry im Abseits ist. Und ja, und dann haben die Bayern irgendwie diese Chance von Müller noch gehabt.
hatten schon noch so ein paar Dinge, also in der ersten Hälfte. Die müssen eigentlich locker easy 2-0 in Führung gehen. Erstmal. Und eventuell das Ding noch mit 3-0 sicher in die Halbzeit schaukeln. Aber dann so mittendrin aus dem Nichts eigentlich. Also hat sich ja wirklich null angedeutet. Aber da hat man es gesehen. Wie auch schon es Gladbach probiert habe, gegen die Bayern kannst du irgendwie gerade kontern.
Ja, die stehen halt einfach sehr, sehr hoch. Und wenn du halt weißt, wie du die Lücken findest, dann funktioniert das.
Aber da muss ich auch wieder sagen, Bartels, Hut ab, wie cool der dann halt auch von Neuer bleibt.
Voll. Und ich glaube, es war mit das erste Gegentor, wo Neuer nicht direkt danach einen Arm gehoben hat.
Hast du sicher, dass der Arm nicht hochging?
Arm ging nicht hoch. Bei beiden Toren tatsächlich nicht. Hätte ich nicht gedacht.
Ja gut, dafür hat er auch ganz betrüppelt dann nach dem Elfmeterschießen in die Kamera geguckt.
Ja, wobei der mit am wenigsten kann. Also bei beiden Toren kann er nichts machen. Gut, er hätte vielleicht schießen können statt Marc Rocker, aber dass er das kann, hat er ja gezeigt. Aber ansonsten dann noch, boah, das Tor von Sané.
Ja, uff. Perfekter Freistoß.
Uff.
Also es war wirklich, da unterschreibe ich auch das Kommentar vom Sky Reporter, zeigt es damit auch wieder so ein bisschen seinen Kritikern. Und damit hat er schon auch recht. Also war mal kurz Schusstechnik aus dem Lehrbuch.
Ja, klar, klar, gut. Aber seinen Kritikern finde ich jetzt nicht, dass er das zeigt, weil das war ein Freistoß. So, den übt man halt, aber es geht ja eher darum, Spielverständnis, Laufwege, Abstimmung mit dem Mitspieler und halt nicht, wie gut kann ich einen Freistoß schießen.
Aber kommt auch drauf an, haben wir ja gesehen.
Ja, selbstverständlich, klar. Logisch, aber nichtsdestotrotz, also was ich irgendwie so ein bisschen bemerkenswert finde, ist so, hättest du mich vor 3-4 Wochen angesprochen, hätte ich gesagt, ja, die Bayern sind unschlagbar. Fragst du mich jetzt, sag ich so, ja, die Bayern sind ein bisschen ideenlos.
Ja, also ich weiß auch nicht, ist es wirklich nur das müde gespielt sein bei den Bayern oder ist es dann irgendwie doch auch der Kopf, wenn du halt irgendwie dann doch schon alles erreicht hast und dann halt irgendwie dann ja auch nach der Bundesliga vielleicht oder nach dem Wochenende so reingehst, okay, auch wenn wir mal patzen oder wenn wir mal nicht unsere beste Leistung abrufen, nimmt uns keiner den Rang ab. Weißt du, dass es vielleicht so ein bisschen eine falsche Signalwirkung war, dadurch, dass halt eben auch, um ein bisschen auch den nächsten Part auch schon mal vorwegzunehmen, dass halt eben auch Leipzig und Dortmund dann, klar, A, gegeneinander spielen, aber halt
Bayern haben absichtlich verloren.
Ja, aber halt, weißt du, dass er trotzdem niemand vorbeischießt, Leverkusen ja auch nicht.
Ja, also ich weiß es nicht, ob das ist. Also ich glaube, der Kopf spielt eine riesige Rolle. Also so dieses, oh geil, wir haben jedes Mal zurückgelegt und sind jedes Mal zurückgekommen und dann halt kam dieses Ding gegen Gladbach so, ja und jetzt zeigen wir euch von Anfang an, wie es geht. Und die haben ja auch eine unfassbare erste halbe Stunde gespielt gegen Gladbach. Also die haben die Gladbacher ja hergespielt und dann auch nicht umsonst 2-0 geführt. Aber dann kam, glaube ich, so dieser Knacks, dass man gesehen hat, ah okay, selbst wenn wir es jetzt unbedingt wollen, sind wir verwundbar. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der Punkt im Kopf, der sich da so ein bisschen dagegen gesträubt hat. Dass es müde gespielt ist, das auch sowieso. Ich finde die Rotation, die Flick macht, er versucht halt immer so ein bisschen halb zu rotieren, aber auch das, ja, scheint wohl halt gerade nicht so wirklich zu wirken.
Ja, was ich ja dann so interessant fand, wir haben, ich denke mal, gerade zur Verlängerung und zum Elfmeterschießen haben wir ja eigentlich schon alles gesagt gehabt. Aber dann halt auch wieder dieses Ding, du verlierst es, du fliegst raus und erstmal kollektiv in die Kabine. Ich weiß nicht. Ich habe halt immer das Gefühl, das ist jetzt nicht das erste Mal, auch wenn die Bayern im Pokalfinale verlieren oder so, dann habe ich immer das Gefühl, dann geben sie ja doch so eine Art schlechten Verlierer wieder.
Ja, ich finde es auch keinen guten Stil, dass man dann direkt in die Kabine geht. Also damals gegen Frankfurt dachte ich mir, komm, es ist ein Pokalfinale, da musst du kein guter Verlierer sein. Aber jetzt hast du gegen Kiel eine Mannschaft, bei der du einfach in 9 von 10 Fällen das Spiel gewinnst, hast du es nicht geschafft zu gewinnen und da musst du dann halt objektiv einfach sagen, okay, heute waren wir scheiße. Heute waren wir scheiße. Heute lag es am Gegner, dass die gewonnen haben und wir waren dazu noch scheiße. Und dann finde ich, dann sollte man das würdigen. Dann sollte man alles abwerfen und zeigen so, hey, ich will dir jetzt nicht gratulieren müssen, aber ich tue es, weil du es verdient hast. In dem Pokalfinale, okay, komm, du bist nah dran, du siehst den Titel, du denkst im Spiel 90 Minuten lang an nichts anderes. Aber bei so einem Spiel denke ich mir dann, komm, gerade Kiel. Also weißt du, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, gegen Dortmund verloren hättest, dann hätte sich keiner darüber aufgeregt, dass du sofort in die Kabine gehst, weil juckt nicht. Aber so, weiß nicht. Ich finde, da nimmst du einfach Holstein Kiel einfach auch so ein bisschen den Profit weg.
Ja, vor allem, es zeigt ja auch ein bisschen was von Größe. Also du musst ja, also natürlich, sowieso. Man muss gewinnen können, sagen wir es mal so, auch da gibt es Negativbeispiele, aber man muss auch verlieren können. Und im Endeffekt, ja, die Frage ist halt, hast du gelacht? Hast du mitbekommen?
Ja, es war ohne Farce, ey. Wirklich. Also er hat sich danach entschuldigt. Müller hat sich danach entschuldigt bei der ARD-Moderatorin. Nichtsdestotrotz zeigt das halt so ein bisschen so dieses, ja, ich kann halt nicht damit umgehen, wenn ich plötzlich nicht mehr alles Friede, Freude, Eierkuchen habe.
Ja, also, da kann er jetzt halt mal nicht in die Kamera sagen, Lewandowski, verstehst du? Sondern dann, jetzt war es halt mal, ja. Und da musst du auch mit umgehen können, wenn eine Reporterin die fragt, ja, ihr seid dann kollektiv in die Kabine gegangen und dann halt auch so ein bisschen hämisch lacht, so nach dem Motto, ja gut, es war jetzt halt nicht gerade die feine englische Art. Und dann auch noch anzufahren, ich weiß nicht. Das ist allgemein schwierig. Ich tue mich da auch immer schwer, weil ihr wisst, ich kann dem Bayern halt einfach nicht so viel abverlangen, so... Don't judge me. Aber ich fand es halt einfach schwach. Von vorne bis hinten. Was danach Abpfiff passiert ist.
Ja, das ja, kann ich sogar unterschreiben. Also ich bin ja eigentlich immer einer, der dir gegenüber die Bayern so ein bisschen verteidigen will. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich auch einfach nicht die feine sportliche Art, jetzt haben wir es, so ein Spiel zu verlassen.
Ja, und ich würde sagen, die feine sportliche Art, den ersten Part zu verlassen ist, wenn wir jetzt einfach sagen, bis gleich.
BG.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
Ra-ra-ra, Tasmania! Und damit herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster, Part 2 für den ersten Podcast im Jahr 2021. Wir haben den Spieler schon genannt, wir haben gesagt, dass wir bei Faktlos sind. Ich muss eigentlich gar nicht mehr groß anmoderieren, deswegen, Domme, sag was.
8:1 Tore für unsere Teams am Wochenende. Und dabei eine Sache. Also ich sag mal, gut, 1-0, da wirst du wahrscheinlich noch nicht ganz angefangen haben zu schreien. Nach dem 2-0 vielleicht schon eher. Und wie laut war dein Freudenschrei nach dem Hattrick von Hoppe?
Hoppe, Hoppe, Reiter. Also keine Ahnung, gar nicht so.
Und nach dem 4-0?
Auch nicht.
Hast du das so voll nüchtern hingenommen? So, ach schön, meine Schalke haben den Negativrekord abgewendet, haben 4-0 gewonnen. Mal gucken.
Nee, boah, ich habe mich gar nicht groß mit Schalke beschäftigt, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe mir gedacht, so vor dem Spiel, okay, wer sind die beiden Außenverteidiger bei Hoffenheim? Da war es doch, ich glaube, Bogart und John hießen die so. Also Bogart hat schon das eine oder andere Spiel gemacht. Ich glaube, John hat das Bundesliga-Debüt. Ja, boah, keine Ahnung. Ich dachte mir so, okay, wie will diese Hoffenheim-Mannschaft gegen Schalke gewinnen? Ich fand die schon sehr schwach aufgestellt. Und keine Ahnung. Ich habe es ehrlich gesagt einfach nur so hingenommen. Mich hat das so emotional überhaupt nicht gepackt. Ich finde es schön für so einen Jungen wie Matthew Hoppe, dass der drei Dinger macht, so dreimal auch einfach gut abgeschlossen vor Oliver Baumann, das muss man ihm lassen. Mich freut es auch, dass Amin Harit einfach mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat, dass er so ein bisschen die ganzen Strapazen der letzten Wochen und Monate so ablegen konnte.
Gutes Spiel, 3 Assists und ein Tor.
Ja, ist ja kein schlechtes Spiel.
Ja. Ich finde es super, deine Zurückhaltung. Es ehrt dich. Es ehrt
dich. Nee, muss man halt auch einfach so sagen. So, auf Schalke geht es immer hoch und runter. Und jetzt wird halt wieder, oh geil, wir haben mit Sead Kolasinac das fehlende Puzzlestück zurückgeholt, dass wir wieder gewinnen. So. Und wo jetzt kommt jetzt vielleicht Draxler? Kommt jetzt vielleicht Hüntelaar? Oder was ist mit Özil? So, was ist los mit euch? Also so... Aber du hast halt mit Sead Kolasinac hast du einen zurückgeholt, der dir einen riesen Dienst erwiesen hat.
Ja.
Weil er hätte locker in irgendeinem Team unterschreiben können, das Europa League spielt. Oder Ansprüche hat, Europa League zu spielen. Also ich glaube, so gerade die Gerüchte um Bayer Leverkusen kamen ja nicht von irgendwo her und ich hätte ihn da auch sehr gut sehen können. Aber jetzt halt alles zu sagen, so, ah, weil Kolasinac kam jetzt der Kampfgeist zurück. Und ich denke mir, hey, es ist immer noch nur ein Spiel. Und du bist halt auch immer noch nur vorletzter, weil Mainz halt so scheiße ist.
Ja, was ich halt stark finde, also mein Lieblingskommentar zu dem 4-0-Sieg war, war klar, dass Schalke gewinnt, weil es ging ja um den Titel.
Ja, es
tut mir leid, es tut mir leid, aber ich habe mich bepisst vor Lachen. Er war wirklich ein sehr, sehr starkes Kommentar. Ich glaube sogar vom FUMS-Chef, vom Herrn Poppe. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich von ihm war, aber ich meine schon.
Ja, keine Ahnung. Ja, ich muss einfach wirklich ganz ehrlich sagen, das hat es mir jetzt halt schon wieder gezeigt. Emotional ist halt auf Schalke einfach nichts mehr für mich. So, das ist raus.
Boah.
Es ist raus, es geht nicht, Luft ist raus. Gerade wenn es jetzt wieder heißt, vielleicht will man Tönnies zurückholen und nur durch Angst und Krampf der Fans hat man sich nicht dafür entschieden, ihn als Geldgeber zu nehmen. Ich weiß nicht, das ist jetzt nicht mehr mein Verein. So. Jetzt ist es offiziell.
Dachte, muss kurze Schweigeminute einbeordern.
Ja, es ist...
Weißt du, ist jetzt ein bisschen ein Dämpfer. Ich habe eigentlich darauf gehofft, dass du jetzt loslegst und ich dann noch einen draufsetze und sage, wie geil der VfB doch bitte gespielt hat. Aber das mache ich jetzt einfach aus dieser Traurigkeit einfach heraus und muss sagen.
Wir machen eine Achterbahn draus.
Das stimmt, eine Achterbahn. Denn jetzt geht's wieder dermaßen hoch hinaus. Wie geil spielt bitte diese Truppe vom Matarazzo?
Oh, es ist für mich als neutralen Zuschauer echt einfach wunderschön zu sehen, dass der VfB es schafft, trotz gerade wieder Stress in der Geschäftsführung, auf dem Platz alles abzulegen und einfach mit jungen Hüpfern einfach einen geilen Fußball zu spielen. Spiele nicht mehr nur zu gewinnen, sondern den Gegner kaputt zu machen. Und Domme, du darfst alles rauslassen.
Als erstes möchte ich 5 Herzchen an Marc-Oliver Kempf verteilen, der vor dem 2-0 den mit Abstand geilsten Pass spielt, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe. Gut, gab noch nicht so viele davor. Aber was ein geiles Ding auf Borna Sosa. Und dann denke ich mir, fuck, wo spielt er jetzt hin? Und dann kommt dieser Silas und hält mal kurz den Schlappen hin und macht das 2-0. Da muss ich echt sagen, ich war auf Sendung. Also ich habe in der Zeit gerade live moderiert im Radio von 4 bis 7. Und war halt permanent, hatte ich mein iPad neben mir stehen, einfach nur, dass ich halt neben zu schauen kann. Und da durfte dann mein Co-Moderator anfangen zu sprechen, weil ich halt gesagt habe, ey, ich bin jetzt mal kurz weg. Mein Mikro bleibt unten. Und dann muss ich sagen, einen kleinen Dämpfer gab es halt natürlich, wenn du halt nach 30 Sekunden nach wieder am Pfiff das 2-1 bekommst. Da hatte ich schon kurz Panik, weil der VfB halt auch doch gerne auch mal ein 2-0 verspielt hat auswärts. Aber da muss ich sagen, auch die Antwort wieder, Killer. Es kam mir gegen Ende hin so vor, natürlich dann auch begünstigt durch die rote Karte, aber es kam mir so vor, wie wenn du so einem Löwen irgendwie so ein halbtotes Tier hinstellst, es erstmal nur so eine halbe Stunde damit rumspielt, bevor es dann im Endeffekt verschlungen wird. So kam mir das vor, wie der VfB teilweise in Durchgang 2 mit den Augsburgern umgegangen ist.
Kommt hin. Kommt wirklich einfach hin. Klar, die rote Karte hat es alles nochmal begünstigt, nichtsdestotrotz hast du zu dem Zeitpunkt trotzdem 3-1 geführt. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen.
Und auch verdient.
Ja, natürlich verdient. Also von Augsburg kam nicht viel. Der VfB war einfach über so viele Belange die bessere Mannschaft. Und es macht halt einfach Spaß, dieser Truppe zuzuschauen. So. Ich gucke mir vorm Spiel natürlich immer die Kicker-Aufstellung an. Und da weißt du ja gar nicht, wem was wie zuzuordnen ist. Also ich weiß nicht, geht mal auf die Kicker-App und schaut, wie der VfB immer so spielt. Dann hast du irgendwie 3 Verteidiger, dann ist rechts vorne einer, links hinten einer, in der Mitte sind 3 verteilt und alleine ist González vorne. Also das lässt sich so gar nicht richtig rauslesen. Und dennoch hat das alles System und funktioniert überragend. Und das ja nicht nur gegen schlechte Teams wie gegen Augsburg, sondern eben auch die Bayern waren am Rand einer Niederlage. Dortmund hat man hergespielt bis zum geht nicht mehr. Und mir gefällt es einfach, dass Matarazzo eine Spielidee hat und die einfach auch durchführt und durchzieht und nicht sagt, ah, wir spielen heute gegen Gegner XY, an denen müssen wir uns anpassen, sondern dass er einfach mit diesem Selbstbewusstsein ins Spiel geht und sagt, ja, der Gegner muss sich auf uns anpassen.
Ich finde das auch so sensationell, vor allem, wie mein Vater hat damals schon gesagt, noch in Liga 2, du wirst sehen, wenn die aufsteigen, dann sieht das Spiel ganz anders aus, wenn die das nicht machen müssen und wenn die auch mal wieder Räume haben, dann werden die keine schlechte Saison spielen. Und ich wollte es nicht glauben und muss sagen, an der Stelle, Vater, Chapeau, du hast 100% recht gehabt. Klar, wir träumen jetzt hier noch nicht von Europa, wir träumen nicht von einem einstelligen Tabellenplatz, aber wenn ich mir dann halt so angucke, wer da so auf 16 steht und wie viel Abstand du dazu hast, ist es halt einfach ein Traum gerade.
Ja, einfach kontinuierlich weiter weg vom Abstiegsgespenst da unten flüchten. Nichtsdestotrotz, es läuft ja beides gerade für den VfB. Von unten kommt nichts und man lässt auch nichts anbrennen. Denn ich habe schon das Gefühl, dass irgendwann die Phase kommen könnte, in der man dann Spiele verliert. Aber für die hast du dir genügend Puffer aufgebaut. Aber noch kommt die Phase halt einfach nicht.
Und du hast das Glück, dass es nicht so ist wie, das ist natürlich auch ein bisschen Losglück in der Stelle. Oder besser gesagt Glück im Juli gehabt, als der Spielplan rausgebracht wurde. Du hast nicht so dieses Ding, dass du gegen 4, 5 extrem starke Gegner hintereinander musst. Sondern du hast halt immer mal wieder so phasenweise, da spielst du mal gegen Mainz, Hertha, dann kommt Freiburg. Also weißt du, du hast am Anfang ein ziemlich gutes Programm, um dich so reinzugrooven. Und dann kommen immer nur so Stück für Stück die Top-Teams. Und wenn du dann natürlich so ein Big Point wie gegen Dortmund landest, dann nimmst du dir halt so viel Druck selber raus. Das wäre natürlich schon böse, wenn du dann Dortmund, Leipzig und Bayern zum Beispiel hintereinander kriegst.
Absolut. Das ist ein Killer für jegliche Serie.
Und so kannst du halt einfach entspannt immer mal wieder so aus 3 Spielen so irgendwie 3, 4 Punkte mitnehmen. Und das einfach kontinuierlich durchziehen. Und selten gab es mal vom VfB eine Hinrunde, wo man so geschwärmt hat. Also da muss ich lang zurückdenken.
Ja, Hinrunde, Abstiegssaison. Nein, Spaß. Stimmt, du hast klar vollkommen recht. Und wie du sagst, der VfB jetzt auf 10 mit 21 Punkten, du hast 10 Punkte auf Köln auf 16. Und dann kommt nochmal ein bisschen abgeschlagen Schalke und Mainz mit 7 bzw. 6 Punkten. Aber ist schon ganz nice, also wenn der VfB sich so da halten könnte und du hast jetzt quasi vor der Hälfte der Saison die Hälfte der Punkte erreicht. Das ist wunderbar und das ist das, was man braucht. Ja, letztendlich gibt es doch irgendwelche Spiele in der Bundesliga, die dich groß interessieren, weil ehrlich gesagt ist so, wie ich finde, nicht mehr arg viel passiert. Klar, die Bayern gegen Gladbach, aber ich glaube, das müssen wir nicht nochmal wieder aufwärmen. Geile zweites Drittel von Gladbach in dem Spiel, also nach 30 Minuten richtig aufgedreht. Köln schießt, wird abgeschossen vom SC Freiburg und man muss sich wirklich Gedanken um den FC machen, wie ich finde, weil das war schon von vorne bis hinten sehr schlecht.
Ja, das war katastrophal, unterdurchschnittlich schlecht. Also, ja, Gisdol hat er übernommen und hat gewusst, auf was er sich einlässt. Aber ich glaube, selbst nach dem 5-0 hat der erstmal 2 Moccacino gebraucht.
Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was sagst du zu Leipzig gegen Dortmund?
Hat mich überrascht. Ja. Also die erste Hälfte, klar, darüber braucht man nicht viel Wörter verlieren, die war einfach schlecht. Von beiden Teams kam da nicht so viel.
Wobei Leipzig da, wie ich finde, noch besser war.
Ja klar, im Endeffekt und dann halt im zweiten Durchgang, Dortmund hat einen Gang vorgelegt und Leipzig einfach 2 rausgenommen.
Absolut.
Da war dann, im Endeffekt muss man sagen, da kam auch in der Defensive ziemlich wenig dann von Leipzig, wo ich mir denke, die stehen doch sonst immer so bombensicher, aber Dortmund konnte, da habe ich dann auch schon wieder das Gefühl gehabt, machen, was sie wollten und auf einmal hast du halt auch wieder einen Sancho, der Bock macht und dann, merkst du schon, wenn der wenigstens ein bisschen Selbstvertrauen hat, dann ist das Angriffsspiel von Dortmund schon nochmal ein anderes. Ich frage mich halt, inwiefern der Terzic was mit zu tun hat, ob das nur an ihm liegt oder ob sich Sancho da ein bisschen selber rausgeballert hat. Vielleicht ist auch die Neise Friese, vielleicht sind es die Gegner.
Ich würde tatsächlich jetzt die eine Halbzeit noch nicht zu hoch hängen. Ich bin immer noch nicht überzeugt von der Dortmunder Mannschaft.
Aber
jetzt gerade.
Wenn man jetzt nur mal Sancho nimmt, der hat jetzt auch in den letzten 3 Spielen 3 Tore gemacht. Und eine Vorlage. Ja, also du musst ja sehen, der hatte bis vor 3 Spieltagen halt einfach 0 Tore auf dem Konto.
Ja, ja, natürlich. prozentual hat er sich um 0% gesteigert. Nein. Dennoch würde ich das gerade jetzt nicht so hochhängen, weil die erste Halbzeit gegen ein anders auftretendes Leipzig legst du da auch 2-3-0 zurück, weil das war auch vogelwild, was Dortmund da gespielt hat. Und dann ist es natürlich auch einfach eine Standard, die dich zum 2-0 überhaupt erst bringt. Es war doch das zweite. Ja, das erste war Sancho. Ich weiß es nicht. Ich würde es jetzt ehrlich gesagt noch nicht so hochhängen. Ich würde mir eher darum Gedanken machen, dass es bei Dortmund, wie ich finde, immer noch nicht zu laufen scheint.
Ja, aber ich glaube, dass gerade dann so ein Spiel halt auch wieder ein bisschen so ein Zünder sein kann.
Klar, weil du hast in einem Top-Spiel 3 Punkte geholt und dann Ja,
und dann ja, muss man auch sagen, verdient die 3 Punkte geholt.
Ja, ja, absolut. Und absolut, deshalb, da will ich auch gar nicht dagegen sprechen.
Und ich glaube schon, dass es halt boostet. Vor allem dann für einen jungen Trainer ist es, glaube ich, auch nochmal doppelt geil zu wissen, okay, wenn es drauf ankommt, können wir funktionieren? Hat man in Hälfte 2 gesehen? Natürlich, im Endeffekt, wir brauchen die Leistung der Leipziger jetzt hier nicht höher reden, als sie war. Die war einfach unterirdisch im Durchgang 2. Aber im Endeffekt, trotzdem musste knacken.
Klar.
Von dem her. Aber auch da sind wir halt dann schon wieder am Thema. So, Leipzig kriegt es auf dem Serviertablett präsentiert, die Tabellenführung. Genauso Leverkusen, die Möglichkeit daran vorbei. Am Ende, dann kommen beide Teams und denken sich halt so, ja okay, fuck it. Ich habe bei Tipico auf Bayern Herbstmeister gesetzt.
Ich glaube dennoch nicht, dass es daran liegt, dass beide Teams Erste werden können. Bei Leipzig sehe ich es einfach so, okay, es war halt ein schwieriger Gegner mit Dortmund.
Ah, komm, Leverkusen gegen Bremen.
Ja, natürlich, aber...
Wenn sogar Toprak trifft.
Aber wie viele Saisons haben wir schon gesehen, wo Leverkusen gegen Bremen unentschieden gespielt hat?
Stimmt.
Weißt du, so das ist, ich glaube nicht, also Leverkusen war ja eine Zeit lang Erster. Da haben sie es den Bayern ja auch abgenommen. Ich glaube dieses, wir können es den Bayern abnehmen, das geht denen, glaube ich, gar nicht so krank durch den Kopf. Vielleicht ist es dann eine Motivation für einen Gegner. Keine Ahnung.
Weiß es auch nicht.
Aber ich würde dir noch eine Frage stellen, bevor wir in die Pause gehen.
Ja.
Sky setzt Jörg Dahlmann ab. Wie findest du das? Und hast du den Tomala-Spruch damals mitbekommen?
Den Tomala-Spruch habe ich natürlich mitbekommen. Und mir fällt es jetzt ziemlich schwer, eine fundierte Antwort zu geben, weil für mich Dahlmann halt einfach schon länger sehr, also der hat einen sehr hohen Grinch-Faktor und
ja,
finde ich jetzt halt auch nicht rein subjektiv betrachtet, nur aus der Klösterbrille, auch einfach kein zeitgemäß guten Kommentator mehr. Also der kann für mich von mir aus eine Kolumne in das Sportbild schreiben. Das ist so ein
Was
bisschen das Niveau.
Passieren wird, hundertprozentig.
Und das ist so ein bisschen das Niveau, das ich halt bei ihm seit längerer Zeit sehe. Da gibt es Highlights, wo er die Premier League vertont, die Highlights. Da klingt er, als hätte der 5 Bier-Intus. Und das ist halt so eine Sache. Und da sind wir wieder genau bei dem Thema wie im Doppelpass etc. Manchmal muss ich mir einfach vorher überlegen, was sage ich und was sage ich nicht.
Ja.
Und ich kann nicht als Mit-50er einfach raushauen, wie gerne ich, muss ich jetzt ja nicht wiederholen.
Richtig. Also war ja bezogen auf Loris Karius und dass er ja nach Berlin gekommen ist, um Sophia Tomala wieder näher zu kommen. Gebe ich dir aber vollkommen recht. Ich finde, der Cringe-Faktor ist zu hoch und der Kult-Faktor dafür zu niedrig.
Ja.
Also ein Marcel
Reif. Es ist halt kein Fritz.
Ein Fritz von Ton und Taxis, Marcel Reif, die hatten ja immerhin noch Kultfaktor. Bei Jörg Dahlmann wirkt das alles so gezwungen. So, ich habe gelesen, man soll so flotte, kecke Sprüche bringen und dann ist man cool, aber ist man halt einfach nicht, wenn man das so auf die Art und Weise macht, in der es gemacht wurde. Ich glaube dennoch nicht, dass er nur deshalb abgesetzt wurde. Ich glaube halt einfach so, er ist allgemein, sein Standing ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Und deshalb, ja, ist es letztendlich eine Business-Entscheidung bei Sky gewesen.
Falls Sie noch nicht wissen, wer den Part übernehmen sollte, also gerne mal eine Mail schreiben.
Genau. Apropos Part übernehmen, wir übernehmen gleich den dritten Part. Bis gleich.
BG Smalls.
Vernimmt sich, was man will?
Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de. Für alle, die es schon wieder vergessen haben, weil wir natürlich euch mit Content so ablenken, dass ihr gar keine andere Wahl habt. Wir, das sind immer noch Dani und Domme. Oder besser
Hallo.
Gesagt, Seidel und Klöster. Und nach langer Abstinenz ist eigentlich wieder unsere Lieblingsrubrik zurückgekehrt und verschwindet auch genauso schnell wieder, wie wir eigentlich jetzt dazu gekommen sind. Denn wir sind quasi genau zur Hälfte drauf. Ziemlich genau. Würden wir mittags um 12 veröffentlichen, wären wir genau zur Hälfte drauf. Sag mal so rum. Nämlich Transferquatsch.
Yeah, richtig gut. Gab ja auch schon den einen oder anderen Deal, der durchgegangen ist. Wir haben ja den einen oder quasi fast den ersten ja schon so richtig angesprochen. Mit Kolasinac wechselt von Arsenal zu Schalke. Jetzt gab es aber einen Deal, der auch ganz fresh reingekommen ist. Luka Jovic wechselt zurück zu Eintracht Frankfurt. Beerbt da Bass. Er braucht der Bass. Deswegen gerne nach Brügge. Bass Dost.
War der gerade spontan?
Ja.
Glückwunsch. Der war richtig gut.
Danke.
Sogar im Flow. Wow.
Ja, das ist ja das Wichtigste.
Wow.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht davon, was ich davon halten soll, dass die Frankfurter Luka Jovic zurückgeholt haben.
Im Endeffekt, glaube ich, war schon für beide wieder ein Win-Win-Deal. Ist, glaube ich, ja nur ausgeliehen, einfach nur bis quasi Juli. Dann geht es wieder zurück zu Real Madrid, wie Bruno Fernandes sagen würde.
Shoutouts gehen raus an ungefähr alle Sky-Reporter dieser Welt.
Sprecht doch einfach Fernandes oder macht Fernandes, aber nicht Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes.
Fernandes. Und ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die Eintracht weiß, wie sie Jovic einsetzen muss. Die weiß, was sie an Jovic haben. Er hat ein Standing, das er bei Real halt nie genossen hat. Und ich glaube halt schon, dass es dann für Eintracht ein ziemlich guter Deal sein kann. Vielleicht nur noch Rebic.
Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, wieso? Du hast mit André Silva doch den Art Stürmertyp schon. Also es ist ja quasi einfach nur, weil du denkst, dass du diese Feel-Good-Story vom letzten Mal einfach wiederholen kannst.
Ja, und auch mit der Hoffnung, dass du da auch einen Ersatzspieler hast.
Ja, aber holst du denn Luka Jovic, dass der Ersatzspieler bei dir ist?
Naja, im Endeffekt, die haben ja oft auch mit Silva und Dost gleichzeitig gespielt. Also sind ja da schon variabel in der Spitze.
Ja, aber Jovic ist ein anderer Spielertyp als Dost.
Ja, das stimmt. Du hast jetzt, klar, auf der Seite hast du schon irgendwie so ein Silva 2, was den Spielstil angeht, eher dribbelstark.
Vielleicht ist er dann ja Gold.
Blech. Und ich glaube halt so, gerade für das Spiel, sind wir ehrlich, die Flanken kommen eh schlecht dieses Jahr bei Frankfurt.
Ja, Kostic hat irgendwie nicht mehr so Bock zu wechseln, deswegen so spielt er auch gerade nicht.
Ja, und deshalb vielleicht ist es dann gar nicht so schlecht, dass du halt irgendwie mehr Variabilität durch die Mitte hast, dass du halt einfach auch mit beiden gut durchdribbeln kannst. Und ein Silva ist ja trotzdem kopfballstark. Er ist jetzt halt kein 4-Meter-Mann wie so ein Bass Dost und auch keine 95 Kilo schwer, aber du hast jetzt so einen kleinen Wuseligen.
Ja.
Der hat ja auch seine Kopfballtore gemacht. Timing hat er ja.
Klar, ich meine auch gar nicht, also mir geht es doch gar nicht um Silva. Silva ist geiler Mann. Ich frage mich nur, ob es sich für die Eintracht lohnt, Jovic zurückzuholen. Also ob es sich wirklich lohnt, einen Spieler, der sich schon mal aktiv gegen dich entschieden hat, einfach zurückzuholen, weil jetzt so von so vielen Seiten zu hören, ja, das ist ein super Deal der Eintracht, so, ja, war ja auch nicht schwer.
Ich sag Zurückholaktion nur eins. Robert Leipert spielt für Heidenheim.
Und ich muss sagen, seitdem habe ich kein gutes Spiel von ihm gesehen.
Ja, true that.
Ja, mit Rekordaktionen kennst du dich doch auch aus. Shoutouts gehen raus an Andreas Beck.
Ja, der Blondschopf aus Königsbronn, Halleluja. Macht die Region big again.
Ja, voll. Apropos Frankfurter Stürmer. Kleines Umquiz. Was denkst du, wer ist der Top-Transfer der jetzigen Winter-Transferperiode? Geld, von Geldsumme her.
Boah.
Es ist Sebastian Allaire.
Echt?
Ja, der wechselt nämlich von West Ham United zu Ajax Amsterdam für die bisherige Winterrekordsumme von, schnall dich an, 22 Millionen Euro.
Ich muss zugeben, ich habe sehr, sehr wenig Spiele von West Ham gesehen, um zu sagen, ob er das wert ist.
Ja gut, seine Daten lesen sich ja jetzt nicht unbedingt gut bei West Ham. Also von Toren war er jetzt ja nicht unbedingt geprägt in seiner Zeit in West Ham. Also jetzt in dieser Saison 3 Saisontore. Gut, er hatte im EFL Cup, sehe ich gerade, hat er 4 Tore gemacht. Aber ansonsten war er einfach bei West Ham nicht gut genug. Das muss man einfach so sagen. Und die 50 Millionen, die er gekostet hat, war er natürlich nicht wert. Und du kriegst halt gerade so die Hälfte davon zurück. Ich glaube, für Ajax könnte der ein richtig guter Mann sein. Einfach weil er kennt die Eredivisie. Er hat ja davor bei bei Utrecht gespielt. Deswegen glaube ich, dass er da in der Liga schon nochmal irgendwie geil abreißen kann. Und für Ajax denke ich auch ein ganz geiler Deal. Auch wenn 22,5 Millionen natürlich schon ein Brett sind.
Gutes Brett.
Naja, ja, aber wenn du überlegst, was du in den letzten Jahren eingenommen hast, dann kannst du das, glaube ich, auch mal ausgeben.
Auf dem Cruyff-Gedächtnisplatz. Ah, ich weiß nicht, 22 Mille. Leihen halt erstmal aus.
Das ist so der Standard. Ja, ansonsten, Diego Costa hat seinen Vertrag bei Atletico Madrid aufgelöst.
Okay.
Warum auch immer. Dafür kommt Moussa Dembélé von Olympique Lyon zu Atletico Madrid. Ein Transfer, den ich vom Namen her ziemlich geil finde, weil ich mochte früher Moussa Dembélé eigentlich immer. Ich fand den immer richtig cool. Allerdings hat er mir dieses Jahr bei Lyon auch nicht unbedingt so wirklich gefallen.
Ja, letztes Jahr war halt sein Jahr.
Genau, letztes Jahr war sein Jahr, dieses Jahr noch nicht so wirklich, nur ein Tor in der Hinrunde der Ligue A.
Deswegen, dafür hat Lyon jetzt Toko Ekambi, ein Karl.
Was?
Ja, Karl, Toko Ekambi.
Haben die den geholt?
Spielt er nicht bei Lyon?
Aber die haben den doch schon länger.
Ja, aber der macht ja ihm gerade, ich meine ja, der macht ja gerade quasi Dembélé strittig, weil er halt trifft.
Got it.
Und gute Spiele macht. Karl,
und dafür holt
göttlich.
Und dafür holt Lyon Issam Slimani von Leicester City.
Weiß auch nicht, ob das der richtige Transfer ist, wenn ich ehrlich bin.
Wieso?
Ich schaue ja hin und wieder schon Premier League. Und auch da, du, es kann sein, ich erwische einfach nur die falschen Spiele.
Ja. Ja, aber er hat einfach nicht funktioniert. Er hat einfach nicht funktioniert für Leicester City. Schon damals nicht, als er gekommen ist. Das muss man ihm halt einfach so lassen. So, das war es nicht. Dann wurde er ausgeliehen ja zu Sporting, letztes Jahr zu Monaco. Und bei Monaco hat er letztes Jahr halt wirklich eine gute Rolle gespielt. 18 Spiele, 9 Tore, also not that bad, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, deshalb holt Lyon ihn zurück in die Ligue A, einfach weil er die Liga kennt und dort schon funktioniert hat. Aber wenn du überlegst, die haben den, ich meine, 2016 nach der Meisterschaft geholt. Seitdem wurde er 3-mal verliehen, also zu Sporting, Monaco und zu Fenerbahce. Das ist natürlich schon auch nicht so geil.
Ich weiß auch nicht, ob das dann auch der, also ob das eine wirkliche Bereicherung, ja, kommt auf. Welchen Transfer ich zum Beispiel ganz interessant finde, den hat Leverkusen getätigt. Also
Timothy.
Mit Timothy Fosu-Mensah, muss ich schon sagen, das ist für mich so ein klassischer Leverkusen-Transfer.
Ja, du holst halt quasi einen Spieler, der unglücklich ist, bei einem großen Namen und gibst ihm quasi eine Plattform und die Möglichkeit zu spielen. Fosu-Mensah war ja gerade vor 3-4 Jahren extrem gehypt.
Ja.
War ja auch schon, ich glaube, da damals zu Crystal Palace ausgeliehen. Ja, und seitdem hat er sich einfach nicht weiterentwickelt, beziehungsweise hat bei United einfach seinen Rang verloren an andere Spieler. Er ist ja zentraler Mittelfeldspieler und Rechtsverteidiger, so eine Mischung aus beidem. Rechts hinten hast du
Guardiola.
Ja, Mann. Der gute alte Guardiola. Rechts hinten hast du jetzt halt Wan-Bissaka und im zentralen Mittelfeld hast du dir halt Leute wie McTominay aufgebaut einfach.
Der die auch einen Bombenjob macht.
Ja, McTominay ist geil. McTominay ist richtig geil.
Geht ja nicht umsonst mittlerweile das Gerücht rum oder halt, sagen wir mal so, die Schlagzeilen häufen sich als bester schottischer Ligaspieler, um natürlich auch so ein bisschen Robertson den Rang abzunehmen. Auch interessant, das entscheidet sich am Wochenende. Spielen die beiden gegeneinander.
Richtig Bock. Erster gegen Zweiter.
Ja, muss man auch sagen, United eine richtig starke Serie einfach auch hingelegt. Und also auf der einen Seite klar, Kloppo Love, aber mich würde es auch echt für United freuen.
Mich nicht.
Oh.
Nee, du hast vollkommen recht. Bei United scheint was zu entstehen. Das Umfeld ist ein bisschen ruhiger geworden, was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt.
Ja,
es,
ja.
Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr so um
OGS.
Wir müssen unbedingt. Weißt du, ich finde so dieses wir müssen ist halt nicht mehr so krass da bei United. So ein Rashford kann sich gut entwickeln. Ein Martial ist, so wie ich finde, komplett unter dem Radar wieder gut geworden, wieder besser geworden.
Wobei, wenn er im Fokus steht, merkt man schon, dann wird er ein bisschen nervös.
Ja.
Also wenn sich Rashford zu lange auf die Außen abfallen lässt, vor allem auf links, dann wird Martial ziemlich blass. Wenn er Rashford von rechts hat, funktioniert es erstaunlich gut. Also auch interessant. Da ändert sich nur dein Zielspieler, was quasi die Vision angeht, weil er sich von rechts auf links orientiert und auf einmal bist du quasi ein anderer Fußballer.
Ja.
Aber man muss auch sagen, um dann wieder zurückzukommen bei United, der Mann, der halt einfach für United das Spiel macht, auch wenn es niemand gerne hören möchte, ist halt einfach Bruno Fernandes.
Ja, das möchte keiner hören, weil es immer scheiße klingt, wenn man den ausspricht.
Ja, aber er hat ja allgemein in der Liga so einen schweren Stand, eben wegen seinen Elfmetern. Und vielleicht ist er auch ein bisschen eingebildet, keine Ahnung, aber im Endeffekt, der liefert halt auf dem Platz.
Ja, ja, er ist Manchesters Dreh- und Angelpunkt. Das stimmt schon, vollkommen. Kann aber natürlich auch verstehen, weshalb er kritisiert wird, einfach weil er macht halt seine Tore nur durch Elfmeter, ist ansonsten auch nicht gerade effektiv. Nichtsdestotrotz der wichtigste Mittelfeldspieler und einfach die Schaltzentrale zwischen Defensive und Angriff. Und deshalb, ja, deswegen läuft es einfach auch bei United so gut. Und ich beende den Part, wie ich den davor beendet habe. Dom, ich habe noch eine Frage an dich.
Okay.
Weil du hast gerade so frisch rasierte Haare. Wurdest du dafür auch schon kritisiert?
Voila, nein. Tatsächlich. Das haben wir nur Lob bekommen, dass Bart wachsen lassen und Haare kurz mir erstaunlich gut stehen soll.
Naja, schön. Aber du weißt doch, worauf ich hinaus will. Der Friseurverband hat die Bundesliga kritisiert.
Starke Überleitung. Starke
Danke.
Überleitung. Ich ziehe meinen Hut, den ich nie aufhabe, weil ich keine Haare habe. Ja, also, ich sag mal so, man kann sich auch irgendwie in die Schlagzeilen bringen mit viel Trash. Glückwunsch.
Kann man schon sagen. Aber ich muss tatsächlich, ehrlich gesagt, muss ich ja schon sagen, eigentlich ist der Punkt ja schon richtig.
Ja, ja, klar. Also, im Endeffekt ist es schon, man achtet da halt irgendwie nicht so wirklich drauf. Aber durch den Anstoß habe ich dann schon auch so gedacht, ja gut, klar, die haben erstaunlich gute Frisuren. Für das, dass da eigentlich ja gerade niemand offen hat. Und dann dachte ich mir schon, ach, bestimmt gibt es einen Betreuerstab. Irgendeiner, der halt Zweitberuf Physiotherapeut ist. Der dann immer schön die Haare schneiden darf.
Ja. So wird es höchstwahrscheinlich sein.
Oder
aber
ein guter Freund. Oder halt eben beim Aldi einen Haarschneider für 20 Euro mitgenommen.
Chillig.
Do it like Klöster.
Absolut. Absolut. Ja, ansonsten? Ist der Rap?
Ah, ich hab mich verdrückt. Hilfe. Überbrücke. So, jetzt hat. So, musste erstmal wieder die Technik abstauben. Das ist wichtig. Und wir hatten heute gar kein Quiz eigentlich, ne?
Ja, ich bin gerade auf der Seite fußballer-raten.de. Wollen wir ein Quiz zusammen machen?
Können wir machen und das so als Einklang in das Jahr, ohne mal separate Ankündigung.
Okay, also ich bekomme die Lösung selbst. Sag mir einen Verein aus der zweiten Fußball-Bundesliga.
Irgendeinen Verein.
Irgendein.
Kräuter Fürth.
Okay, dann suchen wir jetzt einen Spieler von Kräuter Fürth. Wir starten das Kräuter Fürth-Quiz. Schwierigkeitsstufe, Anfänger, Halbprofi oder Weltklasse?
Gib mir Weltklasse.
Ja, wir müssen es zusammen machen, okay. Die Stationen bei den Junioren waren TSV Pockenhagen und Hannover 96.
Ist das Quiz aktuell, ist jetzt meine Frage.
Ich meine, ja.
Also nicht, dass die jetzt einen Spieler von mir wollen, der halt einfach nicht mehr spielt.
Ja. Der Spieler spielt seit 2017 bei Greuther Fürth und hat in 86 Spielen 8 Tore geschossen.
Das
hat davor bei den Würzburger Kickers gespielt. Ey, ich muss sagen, ich habe absolut keinen Plan.
Was war nochmal die Station?
Halt, ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es.
Hannover und wer noch?
Hannover, danach Magdeburg, danach Würzburg und danach die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das ist der erste von 15 Spielen, die wir erraten müssen.
Du hast es?
Ich meine, ich hab's. Ja.
Das kann ja bei 8 Toren, nach wie viel Spielen?
86.
Da kann es eigentlich nur so eine Art... Der Stürmer kann es nicht sein.
Also ich habe meine Lösung eingegeben und die stimmt.
Ich sag's mir.
Es ist Sebastian Ernst.
Ah, okay.
Geil, ich bin richtig gut.
Stark, stark. Wäre ich nicht drauf gekommen, bin ich ehrlich.
Tja. Noch ein.
Yeah.
Boah, nee, das ist schwer. Du hast Trainer. Was? Stand Karriereende. Nein, das ist... Was? Das ist ja richtig dumm. Was? Komm, hier, Dezember 2020. Ein Spieler, der mal in der deutschen U-Nationalmannschaft gespielt hat, spielt jetzt beim FC Zürich. What? Hier, das ist doch hier. Ich weiß es. Also, früher in der U-Nationalmannschaft, in der Jugend bei Borussia Dortmund, danach bei St. Pauli, danach bei Fürth, danach bei Hamburg, danach bei Pauli, danach bei Köln, dann bei Royal Excel Mouscron und jetzt beim FC Zürich.
So wie ich.
Ja, Mann. Stark. Dummes
Läuft. Fußball. Läuft bei uns.
Aber wir haben beide Spieler rausgefunden. Wir sind gut.
Damit finito.
Reicht auch vollkommen. Ich glaube, also fußballer-raten.de, wenn irgendjemand das Quiz nachspielen will.
Ich glaube, das mache ich. Mal so privat mich vorbereiten auf nächste Woche.
Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Dann damit Nummer 71. Das ist übrigens die 101. Episode, die wir rausbringen.
Stimmt, wir hatten ja noch Einlagenspiel. Alles nachhören. Auch bald ein Jahr her. Leck mich am Arsch.
True that.
Ja, in diesem Sinne, bleibt sportlich, bleibt immer
auf
fair.
Auf jeden Fall.
Macht keinen Müller, lacht auch mal. Und in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Mein Name ist Klöster und ich bin raus.
Macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.